die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge. Heute haben wir wieder einen Weintalk und wir sind auch nicht in der Schweiz, wir sind in Lech. Wir sind hier eingeladen zu Arlberg Weinberg und da treffen wir interessante Leute und jemand von diesen interessanten Leuten ist bei uns heute da, der Clemens Riedel. Hallo Clemens.
Hallo, freut mich.
Clemens Riedel ist Gründer von einem Unternehmen, das heisst trinkreif.at. Er handelt mit Wein, er handelt mit gereiften Wein. Er hat das Symposium Arlberg Weinberg ins Leben gerufen. Und ja, wir haben ganz viele Fragen an ihn und wir wechseln aber jetzt auf Hochdeutsch, damit wir dich nicht foltern müssen.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Also mich würde zuerst mal interessieren, du arbeitest viel mit gereiften Weinen. Bist denn du selber auch schon gut gereift?
Kann man durchaus sagen. Ich bin 52 und die Weinhändler sozusagen im zumindest zweiten Bildungsweg. Also meine berufliche Karriere hat nicht mit Wein begonnen. Ich habe immer gerne Wein getrunken, aber ich komme historisch eigentlich aus der IT-Branche und bin erst mit Anfang Mitte 40 in die Weinbranche eingestiegen.
Was war da so die Initialzündung? Wie bist du auf den Wein gekommen?
Wie gesagt, getrunken habe ich Wein selber immer gerne und auch gerne gereiften Wein und das ist oft gar nicht so einfache. Da ist die Beschaffungsthematik gar nicht so einfach, weil du gehst ja heute nicht in den Einzelhandel oder in die Winothek und kaufst dann ein Hirzberger Honigvogel 1990. Diese Weine gibt es im Handel, im klassischen Handel ja auch nicht. Also war immer schon die Frage, wo kriegen wir diese Weine her, um sie privat konsumieren zu können. Die Gründung jetzt von Trinkreif, das war ein Zufall, weil wir eine Unternehmenstransaktion in meinem Weinkeller gefeiert haben. Ein Medienunternehmen ist in ein Startup eingestiegen, in dem ich auch beteiligt war. Und einer der Ansprechpartner hat mir dann darauf angesprochen und gesagt, aha, ich wusste nicht, dass du an Wein interessiert bist. Und hat mir erklärt, dass er selbst einen Teil von dem Geld, das er verdient, in Wein investiert, mit dem Ziel, das später wieder zu verkaufen. Und das war nie mein Motiv, Wein zu kaufen, sondern ich habe Wein immer nur gekauft, um ihn zu trinken. Und der Markus Inzinger ist jetzt sozusagen mein 50-50-Partner bei Trinkreif. Und so, das war sozusagen die Initialzündung. Ich habe dann gesagt, schick mir doch mal eine Liste von Weinen, die du hast, die du verkaufen möchtest, weil ich kenne viele Leute, die Fine Wine oder hochwertige Weine gerne trinken. Und ja, das war eigentlich ganz lustig, wie gut das funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht gibt es ja eine Nische und es lohnt sich, ein Unternehmen zu gründen. Wobei uns von Anfang an klar war, dass das ein Hobby bleiben soll, dass wir keine Mitarbeiter haben wollen und das ganz entspannt nebenbei laufen soll. Das ist gründlich schiefgegangen. Ja.
Da kommen wir sicher noch drauf zurück. Ich möchte noch ein bisschen früher in deiner Biografie ansetzen. Du hast ja schon mit 19 ein erstes Unternehmen gegründet. Worum ging es da?
Man muss sagen, wie ich 19 war, war 1990. Da gab es nicht IT, sondern wir haben EDV dazu gesagt und das war auch alles. Also wenn du einen Drucker, einen Farbdrucker hattest oder einen Computer bedienen konntest oder zwei Computer verbinden konntest, dann warst du eh schon der Hero. Und in dieser Pionierphase, ich habe eine Ausbildung gemacht zwischen meinem 15. und 19. Lebensjahr im Bereich EDV und habe mich mit einem Schulkollegen dann selbstständig gemacht. Und wir haben einfach sozusagen befreundete Unternehmen geholfen, die ersten Schritte mit Computern zu bewältigen. Wie können Computer ihnen helfen, ihr Unternehmen zu managen?
Jetzt eben, du bist dann vom IT zum Wein gekommen. Du hast vor kurzem so erzählt, wie das geschehen ist. Aber es sind doch zwei völlig unterschiedliche Welten irgendwie.
Das Produkt ist natürlich ein völlig unterschiedliches und ich kann euch sagen, es ist mir noch nie passiert in meiner ganzen Karriere als IT-Unternehmer oder Manager, dass mich jemand umarmt hat und ganz glücklich war über das Produkt, das ich ihm verkauft habe. Sondern das Beste, was da passieren kann, dass jemand sagt, endlich funktioniert's. Also das klingt jetzt vielleicht banal, aber der Branchenwechsel hat substanziell meine Lebensqualität erhöht. weil ich jetzt ein Produkt verkaufe, das die Menschen fast immer glücklich macht. Und diese Freude, die du zurückkriegst, und das mit dem Produkt zu arbeiten, das beeinflusst natürlich auch die eigene Lebensqualität. Wenn du sagst, die Unterschiede sind groß, letztendlich ein Team mit 10 Mitarbeitern zu führen oder eine Abteilung mit 10 Mitarbeitern zu führen, über Investitionen nachzudenken, zu verstehen, was du dir leisten kannst, was du dir nicht leisten kannst. Also die unternehmerischen Grundgesetze sind in beiden Branchen gleich.
Wir wollen gleich sehr viel mehr wissen über dein Geschäft mit Wein, das du heute betreibst. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, es steht hier ja auch Wein auf dem Tisch. Du hast uns eine Flasche geholt vor dem Interviewtermin. Was hast du uns da mitgebracht?
Eigentlich, wir sind ja in einem Hotel, das ich kenne, wo ich auch die Weinkarte kenne und hatte gehofft, dass es noch einen weißen Schaf Hermitage 2014 auf der Karte gibt, aber offensichtlich habe ich alle Flaschen im Sommer ausgetrunken. Und daher habe ich mich ebenfalls für 2014 entschieden, aus der Burgund. Weißer Burgund, würde man sagen, ist unter Weinkennern eine mehrheitsfähige Wahl. Und wir trinken von Oliver Le Fleuve, Premier Cru, Le Pucel 2014. Ich mag den Jahrgang, weil er nicht überbordend ist, weil er crisp ist und die Säure schön ausgeprägt ist und auch jetzt in einem, finde ich, wunderbaren Trinkfenster ist.
Nimm doch mal einen Schluck und erzähl uns, was du dabei spürst.
Das Erste, finde ich, was mich am weißen Burgund schon immer wieder fasziniert, das ist dieser elegante Holzeinsatz. Es gibt, finde ich, wenig Winzer auf der Welt, die nicht aus dem Burgund kommen, die so gut mit Holz umgehen können. Holz als Geschmacksinstrument zu verwenden, passt nicht für jede Rebsorte, aber gerade der eher nicht besonders aromatische Chardonnay, finde ich, braucht es. Und dass der Wein durch das Holz bereichert wird, ohne dass er vom Holz dominiert wird, das ist eine Kunst, die die Franzosen perfektioniert haben. Das spürst du sofort in der Nase und das ist das Erste, was ich dazu sagen würde.
Eben, du hast gesagt, es hat nicht so viel Aromatik, er ist sehr neutral unterwegs, nicht überwürzt und das ist eigentlich das, was die Sexiness von Chardonnay aus dem Burgund ausmacht, wenn er gut gemacht ist.
Wenn wir das abstrahieren, dann sind wir ja schnell bei der Frage, was macht einen großen Wein? Also für mich vielleicht die zwei wichtigsten Wörter in dem Zusammenhang wären Balance und Komplexität.
Du hast zu Beginn gesagt, dein Partner hat dir im Keller den Investitionsplan gezeigt. Und er würde eigentlich Wein nur kaufen und wieder zu verkaufen. Und du bist ja eigentlich das völlige Gegenteil. Du magst Wein, du magst Reifenwein, du konsumierst ihn gerne. Wie passt das zusammen?
Jetzt muss ich euch vielleicht ein Geheimnis verraten. Ich habe 20 Jahre in der IT-Branche gearbeitet, ohne dass mein Herz dafür gebrannt hätte. Und ich habe trotzdem einen guten Job gemacht. Aber das ist mir abgegangen. Passioniert zu sein für etwas, dass du für etwas brennst. Und das schließt ja nicht aus, dass du das auch geschäftlich betreibst. Und mein Partner, der Markus, hat ja Wein nicht nur gekauft, um Geld damit zu machen, sondern er liebt das Produkt auch. Aber es war ein Motiv, Wein zu kaufen, um ihn wieder zu verkaufen. Und ich bin ihm dankbar, dass er mir diese Idee näher gebracht hat, quasi, dass man diese Leidenschaft für Wein mit einer Geschäftsidee kombinieren kann. Das verbindet uns beide auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Firma Trinkreif und unser Team ausmacht, ist, dass wir einfach für das Produkt brennen. Ja? Ein wichtiger Wegbegleiter, beruflicher Wegbegleiter in meinem Leben hat einmal gesagt, du wirst erfolgreich sein, wenn du Spaß hast und nicht, du wirst Spaß haben, weil du erfolgreich bist. Also die Liebe zu etwas, wenn du etwas gerne tust, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es gut machen wirst, deutlich höher. Wenn dein unbedingtes Ziel ist, erfolgreich zu sein oder mit irgendwas Geld zu machen, dann würde ich sagen, ist das Risiko, dass du scheiterst, höher als umgekehrt.
Wenn wir Yin und Yang nehmen, bist du die weiße Seite und er ist die dunkle Seite oder?
Das würde ich so nicht sagen, aber was ich gelernt habe in meinem Leben, dass es von Vorteil ist, wenn ich sehr oft in Partnerschaften gearbeitet, dass es von Vorteil ist, wenn man nicht eineiige Zwillinge ist in einer Partnerschaft, sondern wenn man unterschiedliche Stärken hat. Der Markus ist ein grandioser Verhandler. Ich hasse es fast, ja, zu verhandeln. Ich bin ein ganz schlechter Verhandler, ja, weil ich würde viel zu wenig Widerstand leisten. Ich bin vielleicht eher der Kreativere, ja, in diese Richtung. Und so haben wir unsere einfach unsere Wege gefunden. Das ist auch so, dass ich sozusagen das Geschäft hauptberuflich führe. Der Markus hat ja nebenbei noch ein anderes Unternehmen. Ursprünglich war das bei uns beiden so, dass ja Trinkreif auch nicht für uns die Quelle war, um uns ernähren zu können. Ja, sondern wir haben beide Unternehmen im IT-Bereich. Ich bin nach wie vor auch in der IT-Branche ein bisschen verankert, aber seit 2020 haben wir uns entschieden, dass es sich lohnt, dass Trinkreif sozusagen einen hauptberuflichen Geschäftsführer hat und das bin sozusagen ich.
Man kann sagen, die Hälfte der Weine geht an Privatpersonen, die andere Hälfte geht in die Gastronomie und den Handel.
Korrekt.
Jetzt, wenn ich dich frage, tut das weh dann, eine Flasche aus der Hand zu geben?
Immer weniger. In der Anfangsphase war das für uns schon schwierig, wenn du Weine ankaufen kannst, wo du sagst, wow, das ist für mich eine Ikone oder den habe ich einmal getrunken in meinem Leben, ich möchte die Flasche nicht hergeben. Aber du musst dich irgendwann einmal entscheiden, bist du Weinsammler oder Weinhändler? Und es kann natürlich sinnvoll sein, für den Weinhändler Dinge zurückzuhalten, ja, einfach um für besondere Kunden immer besondere Weine zu haben oder um eine zu erwartende deutliche Wertsteigerung abzuwarten. Ich habe fast alle großen Weine dieser Welt schon getrunken und auch gelernt, dass wenn du irgendeinen Wein unbedingt noch einmal trinken willst, ist es oft auch möglich. Es ist letztendlich eine Frage des Preises. Aber wie gesagt, ich tue mir heute leichter, Weine abzugeben, als das früher war.
Wenn wir jetzt so die Privatkundschaft anschauen oder generell die Kundschaft, wenn die die Weine kaufen, ich meine, da sind vielleicht Weine dabei, die sind 30, 40 Jahre alt, sag ich jetzt mal. Welches Risiko trägt der Kunde?
Die erste Frage ist, wer trägt das Risiko? Wir wissen alle, dass wenn Weine Jahrzehnte alt sind, dass es eine Frage der Flaschenform ist. Ja, wir können jetzt nicht sagen, Cheval Blanc 1990 ist mit Sicherheit ein toller Wein, sondern die Frage ist, ist diese Flasche, die wir heute aufmachen, sinkt die, wie wir sagen in der Branche? Ist sie in einer guten Form? Und es kann sein, dass du aus der gleichen Kiste zwei Flaschen aufmachst und eine ist grandios und die andere weniger. Ja? Also das ist ein Naturprodukt, das mit einem Naturprodukt verschlossen ist, mit einem Kork. Und das birgt das Risiko, dass über die Jahrzehnte der Wein sich entweder sehr positiv entwickelt und manchmal auch nicht. Das wissen alle eigentlich, die in unserer Branche sind, egal ob sie Verkäufer sind oder Käufer sind. Jetzt können wir darüber diskutieren, was steht in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Haften wir dafür, wenn ein Wein sozusagen einen Korkfehler hat? Juristisch gesehen tun wir das nicht. Aber das ist eine Szene, wo man sich kennt, man gemeinsam arbeitet. Deswegen spricht man ja vom Weinhändler des Vertrauens. Es ist einfach eine Vertrauensfrage. Wir wissen genauso wenig, wie der die Flasche kauft, ob der Wein, der da drinnen ist, top ist oder nicht, weil wir können sie nicht aufmachen vorher. Wir können nur unser Bestmögliches tun, dass die Weine, die wir ankaufen, mit hoher Wahrscheinlichkeit von hoher Qualität sind. Und das ist ein Mosaikspiel. Und es beginnt nicht mit der Weinflasche, sondern mit dem Verkäufer.
Und jetzt wird's ja spannend. Was sind denn die Kriterien, die man anschaut, wenn man, ich sag mal, die Qualität hochhalten will, um ein derart lange gereiftes Gut bestmöglich an einen Kunden weiterzugeben, wo ich dann immer noch wissen möchte, welches Risiko trägt er, um sicherzustellen, da ist das drin, was drin sein soll?
Ich würde die Fragen der Qualitätssicherung vielleicht auf drei Ebenen aufteilen. Das erste ist, wer verkauft? Welche Person ist das? Was wird dir angeboten? Eine einzelne Flasche? Du kannst mit dem Verkäufer hier telefonieren. Du wirst innerhalb von wenigen Minuten rausfinden, ist das ein passionierter Weinliebhaber oder ist der irgendwie zu dieser Flasche gekommen? Wenn es ein passionierter Weinliebhaber ist, dann können wir mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass er den Wein fahrlässig schlecht gelagert hat, weil da würde ihm das Herz bluten. Das heißt, das Erste ist einmal zu schauen, mit wem haben wir zu tun. Außerdem, wenn jemand der Latage 90 anbietet, dieser Wein ist nicht isoliert irgendwo. Wenn der nicht Bestandteil einer Sammlung ist, lassen wir sofort die Finger davon, weil das ist unmöglich. Das ist nicht der Wein, mit dem du anfängst. Also der müsste im Kontext einer Sammlung sein. Die zweite Ebene ist, wo wird gelagert? Können wir die Räumlichkeiten besichtigen? Haben wir Informationen drüber? Ist es klimatisiert? Du kommst manchmal in einen Keller rein, wo ein Millimeter Staubschicht auf jedem Wein drauf ist und du weißt, das ist hier 30 Jahre nicht bewegt worden. Und erst die dritte Ebene ist die Flasche selber, wo du aufgrund von Farbe des Weins, Füllstand, Zustand der Kapsel, Etiketten sind uns in der Regel egal, weil niemand will die Etiketten essen, sondern alle wollen den Wein trinken. Und Etiketten werden zerstört durch Feuchtigkeit, die dem Wein tendenziell eher gut tut. Aber ist die Kapsel bewegbar oder nicht? Ist sie verklebt oder nicht? Hat die Kapsel eine Wölbung, was darauf hindeuten würde, dass zu hohe Temperatur den Wein ausgedehnt hat und der Kork rausgeschoben ist? Ja? Und da reden wir jetzt mal nur von Qualitätsfragen und noch gar nicht von der Frage, ist der Wein echt oder nicht? Das ist wieder eine völlig andere Dimension. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir Sammler haben, die immer wieder uns Weine verkaufen. Also sich zu kennen ist immer ein Vorteil in einer Geschäftsbeziehung, weil die Wahrscheinlichkeit einfach sinkt, dass man
einen Fehlgriff macht.
Ja, weil ich möchte mit dem wieder Geschäfte machen. Und deswegen kommen ja Kunden zu uns immer wieder, wenn sie gute Erfahrungen machen, ja, und zahlen vielleicht für eine Flasche 10-20% mehr, als sie kaufen die billigste, die sie auf Weinsearcher finden können, bei irgendeinem Händler, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Und ich möchte jetzt kurz die Frage nur beantworten, welches Risiko trägt der Kunde? Angenommen, ein Kunde kauft eine Kiste Mouton Rothschild 86, immer nur 100 Punkte Wein, und wenn in der Kiste drei Flaschen drinnen sind, die Korken, dann haben wir ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn der Kunde bei uns 100 Flaschen Wein kauft und er hat ein oder zwei Korkflaschen dabei, dann weiß der Kunde genauso wie wir, das ist ungefähr die Quote, mit der wir leben müssen, leider. Ist so. Ja? Und ich sage immer, das Korkrisiko muss fair verteilt sein. Und wenn das unfair verteilt ist, dann kompensieren wir.
In London gibt es den Livex, das ist ein Index, der, ich sag mal, die feinen Weine dieser Welt indiziert und auch in der Wertentwicklung widerspiegelt. Macht auch irgendwo, ich sag mal, das ganze Fine-Wine-Ding ökonomisch fassbar. Bei Trinkreif verwendet ihr eine Unterteilung von Blue Chip, Blue Chip zweiter Reihe, Rising Stars und Potential Stars. Wollt ihr euch abheben oder wie kommt es überhaupt zu dieser Unterscheidung?
Da muss ich ein bisschen ausholen. LifeX ist ein Instrument, das in erster Linie dokumentiert, dass Wein in unserer Gesellschaft heute eine Asset-Klasse im Bereich Investment geworden ist. Das heißt, Wein wird gekauft, um damit Geld zu verdienen und nicht, um ihn zu genießen. Etwas, was wir nicht so gerne sehen.
Aber wo kommt dann der Begriff Blue Chip her?
Da komme ich gleich drauf. Ja? Aber unser Ziel ist es grundsätzlich, Weine an trinkende Konsumenten zu verkaufen und nicht an Leute, die dann den Wein wieder weiterverkaufen. Die Einteilung, auf die du referenzierst, unser Geschäftsmodell basiert ursprünglich darauf, dass wir am Sekundärmarkt Weine ankaufen. Das bedeutet, wir kaufen von Privatpersonen, manchmal auch von Gastronomen oder auch von Weinhändlern Weine, die nicht mehr brauchen, nicht trinken und die sie veräußern wollen. Aber die kommen nicht von Produzenten. Damit sind auch bestimmte Risiken verbunden, logischerweise, weil natürlich die Frage ist, wie wurde der Wein gelagert etc. Aber wir haben uns natürlich irgendwann einmal die Frage gestellt, wo kommt der Nachschub? Ja, ist es nicht unter Umständen sinnvoll, dass wir Weine auch selbst von Produzenten kaufen, diese lagern, bis dass sie eine Trinkreife erreicht haben, die wir für richtig halten. Und das haben wir begonnen. Das ist aber ein bisschen eine kapitalintensive Angelegenheit. Ja, weil du musst einfach Geld ausgeben und du wirst erst in vielen Jahren später was damit verdienen. Zu diesem Zweck haben wir eine eigene Firma gegründet und eine Unternehmensanleihe begeben und haben von privaten Investoren Geld eingesammelt, um in der Lage zu sein, ab Hof Weine zu kaufen. Und wenn du das Portfolio anschaust, das wir hier sozusagen weggesperrt haben oder gelagert haben, das teilen wir ein. Also die Einteilung in Blue Chips zweite Reihe, Rising Stars und Potential Stars, das müsst ihr euch vorstellen wie ein Portfolio. Der Investor möchte Sicherheit, wir wollen aber natürlich auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Mit Blue Chips verdient man erfahrungsgemäß am wenigsten Geld, hat aber auch das wenigste Risiko. Also wenn wir als Beispiel Krug Clos de Menil kaufen, wenn wir es kriegen, ja, oder die wenigen Mengen, die wir kriegen, das ist ein klassischer Blue-Chip-Wein. Der hat eine ganz klare Marktposition, den kaufst du teuer ein und du wirst ihn ein paar Jahre später noch teurer verkaufen können, aber er wird nicht das Dreifache wert. Wenn wir von Blue-Chip zweiter Reihe reden, dann reden wir von Weinen, die ebenfalls eine sehr klare Position haben, gefestigt sind im Markt. Das würde jetzt, wenn wir über österreichische Weine reden, würde ich sagen, Hirzberger, Singeriedl wäre für mich Blue Chip, Hochrhein wäre für mich Blue Chip zweite Reihe. Und dann sprechen wir von Rising Stars. Rising Stars sind für uns Weine, wo die Szene, die Branche über Kritiker etc. schon erkannt hat, diese Weine sind großartig. Aber der Markt hat es noch nicht als solches realisiert. Wenn wir jetzt Beispiel, ohne jetzt einen einzelnen Winzer zu nennen, die Top Blaufränkisch, die wir in Österreich im Moment haben, das sind ganz klar Top-Weine, die von der internationalen Kritik schon top bewertet werden, aber der Sekundärmarkt für diese Weine ist heute überschaubar. Also wenn wir den Wein, der heute pro 80 Euro kostet, können wir nicht davon ausgehen, dass er nächstes Jahr um 160 verkaufbar ist. Aber es ist eindeutig klar, dass die Markteinschätzung diese Weine schon sehr hoch einschätzt. Das wäre für uns ein Rising Star. Und ein Potential Star ist dort, wo wir dieses Gefühl haben, und noch nicht sozusagen die Branche. Und das Portfolio teilt sich auf. Wir haben, glaube ich, 75% in Blue Chips und Blue Chips zweite Reihe investiert, und 25% in Potential und Rising Stars. Aber das Ganze bezieht sich insbesondere auf die Weine, die wir jung kaufen, sozusagen, und weglegen und zu einem späteren Zeitpunkt in den Markt bringen. Das hat mit unserem Lagerbestand im Kerngeschäft, dort treffen wir diese Einteilung nicht.
Ich möchte da schnell anschließen, weil, okay, das eine ist, man muss bewerten, was man hat, man muss es für die Kundschaft nachvollziehbar machen. Aber warum dann dieses Wording, das sich ganz klar an Anlagen am Finanzmarkt orientiert, warum nichts irgendwie Weinromantischeres?
Aber dieses Wording ist auch nicht an unseren Kunden gerichtet, sondern ausschließlich an die Investoren in unsere Anleihe. Also du wirst diese Begriffe auf unserer Homepage oder in unserer Social-Media-Kommunikation nur dort finden, wo es darum geht, dass jemand 100 oder 200.000 Euro in unsere Investmentgesellschaft investiert, um fix verzinst sozusagen einen Return zu kriegen. Und dort haben wir ganz bewusst diese Begriffe verwendet, um dem gerecht zu werden, dass es eigentlich ein Anlageprodukt ist für die Investoren. Aber für die Kunden gibt es diese Begriffe nicht. Also wenn du unsere Liste runterlädst, wirst du nirgendwo einen Wein sehen, der mit kategorisiert ist mit Blue Chip.
Ich muss nochmal drauf rumreiten. Du zitierst jetzt sehr oft den Markt. Und wie Nelly das schon gesagt hat, der Markt, das ist nichts Romantisches. Wenn ich mir das so anschaue, dann hat es ja irgendwie was von Wein ist eine Wertanlage. Es gibt sogar Startups, die blockchain-technisch dich an einer Flasche Lafite partizipieren lassen, also zu kleineren Beträgen. Wein wird als Inflationsschutz oder als Investment angepriesen. Was macht das mit dir als Weinliebhaber?
Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Fragen. Eine Frage ist, wenn du Excess Cash hast, das du veranlagen möchtest, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, das zu tun heute. Du kannst Staatsanleihen kaufen, du kannst Aktien kaufen, du kannst Gold kaufen, du kannst in Kunst investieren oder eben auch in Wein. Gescheit ist immer, wenn du in eine Asset-Klasse investierst, dass du dort auskennst oder jemand hast, der sich dort auskennt. Das Zweite ist, wenn du gerne Wein trinkst und das genießt, ist eine völlig andere Dimension. Und es gibt natürlich Bereiche, wo sich das überschneidet. Wenn ich mir unser Klientel anschaue, das sind ja viele Weinsammler, die kaufen in der Regel den Wein, weil sie ihn haben wollen und irgendwann trinken wollen. Nur in der Natur des Sammlers liegt, dass er immer mehr kauft, als er braucht. Sorry jetzt für den Maskulin und nicht das Gendern, aber es ist leider auch so, dass das 98% Männer sind, ja, die Wein kaufen und sammeln. Aber natürlich, Leute, die 100.000 Euro plus im Jahr für Wein ausgeben können, dürften wirtschaftlich irgendwas richtig gemacht haben. Ja, also die verdienen gut. Das heißt, die behalten natürlich im Hinterkopf auch, wie könnte ich das unter Umständen versilbern, wenn es nötig wäre. Aber es ist nicht, zumindest nicht bei unserem Klientel, das primäre Motiv. Die wollen auch den Wein in ihrem Keller haben. Während es Möglichkeiten gibt, in Wein zu investieren, wo du den Wein nie siehst.
Aber sie wollen ihn auch konsumieren.
Die wollen ihn haben und die wollen ihn in der Regel auch konsumieren. Aber irgendwann kommen sie drauf, oft mit 70 Jahren, dass mit den 15.000 Flaschen, die sie in einem Keller haben, wenn man sich das ausrechnet, wie viel sozusagen müsste ich trinken bis zum Lebensende. Oder die Weine sind jetzt in einer wunderbaren Trinkreife, die Kinder interessieren sich aber nicht für den Wein, dass die sagen, ich möchte, dass diese Weine jemand anderer bekommt, der sie trinkt, weil ich kann es nicht trinken. Und das ist schon ganz, ganz wichtig oft in den Verhandlungen, die wir führen, wenn wir Weinbestände aufkaufen. Den Leuten, die mit Herzblut Weine gesammelt haben, ist es wichtig, dass die Weine in aus ihrer Sicht gute Hände kommen, nämlich wieder jemand bekommt, der das wertschätzt. Und das müssen wir als erstes einmal signalisieren.
Jetzt trotzdem, also wir sind so ein bisschen Weinromantiker. Wir lieben das Produkt, wir sehen den Schweiß der Winzer in diesem Produkt und so. Und was so aus unserer Sicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, so ganz, ganz böse ist, ist diese Spekulation, dieses Geschäfte machen mit Wein, eben dieses quasi, dass Wein auch eine Finanzanlage ist. Verstehst du denn so Leute wie uns, die das so kritisch sehen?
Absolut.
Und was entgegnest du denen?
Auch wir sehen das kritisch, weil es auch nicht unsere Intention ist. Gleichzeitig sind wir in der kuriosen Situation, dass wir natürlich als Sekundärmarkthändler von dieser Wertsteigerung leben. Aber wir sehen es wahnsinnig ungern, wenn wir seltene Weine an jemanden verkaufen und wir sehen dann, dass der diese weiterverkauft.
Ah, das findet auch
das
statt,
ist nicht, natürlich. Das ja. findet auch statt, aber das ist so, das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde in Zukunft von uns wieder Weine kriegt, die rar sind. Ja, weil wir sehen das nicht als unsere Aufgabe. Es gibt eigene Händler für dieses Geschäft. Das ist nicht unser Job. Das sehen wir nicht. Und es ist bedauerlich, ehrlich bedauerlich, wenn es Weine gibt, die ab Hof 70 Euro kosten und ich muss diese Weine meinen Kunden um 250 verkaufen, weil ich nur um 200 einkaufen kann. Ich habe aber auch schon die Winzer kontaktiert manchmal und habe gesagt, wir verkaufen so und so viel Flaschen Wein von dir. Ich kann es aber nur am Sekundärmarkt kaufen. Die Frage ist, wieso landen die am Sekundärmarkt? Wie ist es möglich, dass ein Wein, den ich heute um, sagen wir, 60 Euro kaufen kann und ich kriege 36 Flaschen davon. Und am nächsten Tag kann ich 240 Flaschen davon kaufen, aber um einen deutlich höheren Preis. Das heißt, der Wein kommt in einen Markt, wo er nicht absorbiert wird. Und das ist für die Winzer gar keine einfache Aufgabenstellung, weil was sollen sie noch alles machen? Ja? Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass zunehmend eine Aufgabe ist des Winzers, auch zu schauen, über welche Kanäle werden ihre Weine verkauft und landen sie bei Trinkern. Jetzt hast du aber Situationen wie, nimm Zuteilungen von Romane Conti her, das sind ja historisch gewachsene Dinge. Österreich hat nie besonders viel gekriegt, weil Österreich keine Weinkultur hat. In Belgien, ein Land, das ungefähr gleich groß ist, wird die vermutlich 3- bis 4-fache Menge an Romane Conti geliefert. Wenn der belgische Markt es nicht mehr absorbiert, was wird der belgische Importeur machen? Zu Romane Conti sagen, ich brauche weniger Wein? Na, mit Sicherheit nicht. Er wird diese Weine mit einem satten Aufschlag in andere Länder verkaufen. Und genau so lange, bis das ihm draufkommen. Und dann ist Ende Gelände.
Also das System ist ja so, Romane Conti trackt ja jede Flasche mit Nummer und Name.
Ja.
Ich bin jetzt nicht mal sicher, aber ich meine, der Händler darf verkaufen, erste Priorität im Land und darf aber auch an andere verkaufen.
Also ich bin nicht der Romane Conti-Importeur von Österreich, daher kann ich natürlich nur das erzählen, was mir zugetragen wurde. Aber die Vorgabe, die die Importeure kriegen, ist, dass einmal 85% der Weine in die Gastronomie verkauft werden sollen und nicht an Privatkunden.
Klar, weil die meisten sehen das als Pensionskasse.
Genau, und die Domain möchte natürlich, dass die Weine getrunken werden. Jetzt sitzen wir hier in einem wunderschönen Hotel in Lech und du kannst die Weinkarte bestellen und du kannst hier aktuell vermutlich 8 bis 10 verschiedene Jahrgänge Romane Conti SSO bestellen. Und weißt du, um welchen Preis? 1.000 Euro. Das ist jetzt für den durchschnittlichen Bürger da draußen utopisch viel Geld für eine Flasche Wein. Aber wir drei wissen, dass das ein Geschenk ist. Weil wenn du es am Sekundärmarkt kaufen willst, zahlst du 4.500 Euro. Aber die wollen ja, dass es zu unter Anführungszeichen leistbaren Preisen getrunken wird.
Ich hätte gesagt, die Subskription liegt bei 300.
Mittlerweile kostet mehr. Ja, aber es ist nicht so, dass mir der Wirt hier leid tut, weil er nichts verdient, wenn er es um 1.000 Euro verkauft. Aber ich finde es ein sehr faires Angebot. Und das ist ja auch die Idee, des Weinguts, dass die Weine getrunken werden können und nicht irgendwo in zollfreien Lagern gebunkert werden und viermal über Auktionen letztendlich versteigert werden. Aber die Hauptproblematik für diese Entwicklung kann man auch mal ganz einfach benennen. Lattage ist eine Lage mit einer bestimmten Anzahl von Hektaren, die produzieren, wenn es gut geht, 15.000 Flaschen im Jahr. Das wird nicht mehr. Aber die Anzahl der Menschen auf dieser Welt, die diesen Wein haben wollen und ihn auch sich leisten können, wird jedes Jahr mehr.
Und was ist dann mit denen, die ihn sich nicht leisten können, aber es eigentlich kulturell verdient hätten, ihn zu probieren?
Die profitieren manchmal von Gönnern, weil alle Weinsammler, die ich kenne, trinken solche Flaschen nicht alleine. Wein ist ein soziales Produkt. Wein schmeckt besser, wenn man ihn gemeinsam trinkt. Wir können uns gemeinsam darüber freuen. Ich bin oft bei Verkostungen eingeladen, wo ich sozusagen, wenn ich einen Beitrag leisten müsste, der dem entspricht, was die Weine kosten, könnte ich nicht dabei sein. Aber ich werde eingeladen, weil ich geschätzt werde, aus welchem Grund auch immer. Und es gibt diese nennen es Mäzene, Gönner etc., die Leute dann einladen. Aber es ist natürlich bedauerlich, aber die wirtschaftliche Realität ist, dass wenn ein Gut knapp ist, dass es nicht allen zugutekommen kann, die das gerne hätten. Und das betrifft nicht nur Wein, sondern Hermes-Handtaschen und Lamborghinis und Daytona-Rolex-Uhren und was immer du möchtest.
Euer Sortiment ist ja wirklich beeindruckend. Wie steht es dann um Schweizer Weine?
Ich muss nochmal dazu sagen, wir haben ja kein Sortiment im klassischen Sinne, nur ganz wenige Weine, die wir regelmäßig von Winzern kaufen, sondern wir kaufen am Sekundärmarkt das zu, was uns angeboten wird. Die Schweiz produziert unfassbar gute Weine. Die Frage ist, wie viel von diesen guten Weinen kommen aus der Schweiz raus? Das ist schon mal das erste Problem. Die Menge ist nicht groß. Ihr habt einen Domestic Market, der zahlungskräftig ist, ja. Und natürlich auch, jetzt wenn man vom Lebensstandard zahlungskräftiger ist als die meisten anderen Märkte. Das heißt, ein Großteil der großartigen Schweizer Weine absorbiert der Schweizer Markt. So. Und dann kommen raus, was kommt raus? Gantenbein, Donatsch, ja. Also, es wird zwar mehr, aber letztendlich ist es relativ wenig, was in die internationalen Märkte kommt und dementsprechend auch relativ wenig, was wir angeboten kriegen. Und da muss ich sagen, das ist ganz klar, 98% der Schweizer Weine, die über unseren Tisch gehen, sind Gantenbein.
Jetzt eben, also du bist Fan von gereiften Weinen, trinkst du eigentlich auch ab und zu mal einen jungen Wein?
Absolut, weil ich bin Fan von trinkreifen Weinen. Und trinkreif heißt nicht per se gereift. Burgund Weiß oder Romane Conti 2018 haben wir ein Tasting gehabt, wo ich mir gedacht habe, bin mir nicht sicher, ob das schmeckt so gut. Also das wird in 30 Jahren ganz anders schmecken, aber es schmeckt jetzt auch wunderbar großartig. Ja, weiße Burgunder, ja, mitunter gibt es auch deutsche Rieslinge, ja, nicht jeden, die jung fantastisch sind, aber es gibt da welche, wo ich sage, bitte warten. Also trinkreif heißt nicht gereift, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Großteil der wirklich großen Weine Zeit braucht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn der Wein jung ist, dominiert die Frucht, das Primäraroma. Vorausgesetzt, der Wein wird so ausgebaut. Und das Primäraroma ist nett, das ist gefällig, das ist spaßig, aber erst wenn sich das Primäraroma zurückzieht und wir sekundär in weiterer Folge Tertiäraromen sehen, wenn der Boden des Weins, das Terroir zum Ausdruck kommt, dann kommen Dinge raus, die wirklich spannend sind. Und das ist nicht jedermanns Sache. Wenn wir jetzt mal Wein weglassen und über Musik reden, ja, dann ist es natürlich so, dass der 3 Minuten eingängige Ö3 oder wie immer der Sender bei euch in der Schweiz heißt, oder die Liftmusik, ja, das ist super, das ist easy, das ist mehrheitsfähig, das möchte jeder. So, dann gehst du einen Schritt weiter und steigst in die Opernwelt ein. Dann würde ich da sagen, fang lieber mit Così fan tutte von Mozart an und nicht unbedingt mit dem Ring von Wagner. Ja, weil es einfach eingängiger ist, gefälliger ist. Aber irgendwann langweilt die Eingängigkeit. Irgendwann ist das dieses mehrheitsfähige, irgendwann sucht man noch mehr Tiefgang. Und niemand ist verpflichtet, in jedem Bereich des Genusses oder des Lebens in den Tiefgang zu gehen. Das ist völlig, ich finde das völlig in Ordnung, wenn Leute junge, fruchtbetonte Weißweine trinken. Vielleicht sind es die, die den Unterschied zwischen den Berliner Philharmonikern und Wiener Philharmonikern erkennen, wenn sie Mahlers Symphonie XY spielen. Deine Entscheidung. Aber am Ende wird der Genussfaktor, den du erlebst, sich steigern, je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst.
Was ist ein Wein, den du getrunken hast und der dich emotional berührt hat?
Viele. Aber ein Beispiel, das mag jetzt vielleicht ein recht plakatives Beispiel sein, war Mouton 1945. Und das hat damit zu tun, dass der Wein mich nicht nur geschmacklich beeindruckt hat, sondern man sich dann vorstellt, meine Generation, ich bin 71 geboren, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie das Leben in einem Kriegsszenario ist. Aber 45 Europa ist in Trümmern gelegen und dann produzieren die dort mit rudimentären, im Vergleich zu heute, rudimentären Mitteln an Wein, der 80 Jahre später immer noch ikonisch ist. Ja, es war ein Wein, der mich wirklich schwer beeindruckt hat. Ich kam 1929, ja, weil ich mir gedacht habe, das schaut aus wie Erdöl, das kann nicht gut schmecken. Die Flaschen waren nach einer Woche noch wirklich gut zu trinken.
Und ich würde sagen, jetzt locken wir die ganze Geschichte ein bisschen auf und steigen ein in unser gut bekanntes Begriffspaarspiel. Ich nehme an, du kennst es noch nicht.
Nein.
Es geht folgendermaßen. Du kriegst zwei Begriffe, für einen musst du dich entscheiden und im besten Fall kannst du auch noch kurz begründen, warum. Du hast zwei Joker, wo du sagen kannst, nö, kann ich nicht sagen, würde ich gerne aussetzen, aber wenn die zwei weg sind, dann musst du immer liefern. Ich würde sagen, ich starte gleich rein und dann sage ich, lieber Clemens, Zalto oder Riedel?
Zalto.
Aber du heißt doch Riedel.
Ich heiße Riedel und nicht Riedel.
Warum Zalto-Glas?
Die Zartheit der Gläser. Ja, und die Gläser sind ja mittlerweile 25 Jahre alt und das ist, finde ich, in dieser Branche, wo permanent neue Gläser entwickelt wurden, dass so lange, also sein Glas so lange unverändert. Financial Times hat einmal geschrieben über Salto Universal, probably the best wine glass ever made. Und außerdem, wenn du mal 400 Gläser hast, dann ist wechselnah schwierig.
Weiter geht's. Kunst oder Wein?
Das wäre eine potenzielle Joker-Wahl, aber ich werde euch jetzt vielleicht überraschen und ich sage Kunst.
Geld oder Wein?
Wein.
IT oder Wein?
Wein.
Weiß oder Rot?
Joker.
Burgund oder Bordeaux?
Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr überhaupt keinen Rotwein getrunken. Hat mir irgendwie nicht geschmeckt. Und oft ist die Entwicklung ja, dass die Leute fangen mit Bordeaux an oder vielleicht nur mit Rhône, also mit was Dichterem und kommen dann erst ins Burgund. Mein Bruder hat mir aber immer wieder Weine zum Trinken gegeben und gesagt, das musst du trotzdem probieren, auch wenn du keinen Rotwein magst. Nein, ich finde einfach den Fruchtcharme in der Jugend von Burgund, die Subtilität. Ich bin kein großer Tannin-Fanatiker und so gesehen ist Pinot für mich die offensichtliche Wahl.
Ja, dann habe ich eine super Frage. Pinot oder Zweigelt?
Pinot.
Cabernet oder Zweigelt?
Cabernet.
Haubenrestaurant oder Heurigen?
Ich möchte weder das eine noch das andere in meinem Leben missen.
Wir nehmen den Joker. Wien oder Bohnen?
Wien.
Wien oder Bordeaux?
Wien.
Pichler oder Coche-Durie?
Pichler.
Warum?
Das hat auch mit Verbundenheit zu tun. Also die Weine von FX bzw. von Lukas Pichler begleiten mich mein Leben lang. Auch eine Freundschaft mit Lukas und Johanna. Aber wenn man anschaut, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also es ist nicht so, dass ich keine Coche-Durie gerne trinke. Ja, aber letztendlich aus pragmatischer Sicht in Kombination mit Genuss würde ich sozusagen mich für FX Pichler entscheiden.
Triebaumer oder Cheval Blanc?
Triebaumer.
Ja, da kann ich auch nur ein Warum ranhängen.
Das hat ein bisschen damit zu tun, was wir vorher schon gesagt haben, ich per se jetzt nicht ein Bordeaux-Fanatiker bin und da kommt ein bisschen der Patriotismus auch dazu.
Du hast dich gut geschlagen, letzte Frage, alt oder jung?
Wir verwenden den Begriff alt sehr ungern, sondern wir sagen reif. Und wenn ich mich zwischen reif und jung entscheiden müsste, würde ich sagen reif.
Wunderbar, du hast bestanden.
Danke. Meine Herren, zum Wohl.
Zum Wohl.
Auf dich. Aber wir sind noch nicht durch, weil ich kann ja nur immer sagen, wenn ich persönlich in den Keller steige, dann ist das für mich so ein bisschen mein Meditationsraum. Ich gehe gerne dorthin, ich sehe gerne die Auslage. Und was ich persönlich extrem genieße, ist, was möchte ich mir heute zu Gemüte führen? Das finde ich persönlich etwas wahnsinnig Schönes. Wie geht es denn dir, wenn du in das Lager der Trinkreif steigst? Hast du da überhaupt noch den Überblick?
Leider nein. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in das Lager gehe, und das mache ich auch regelmäßig, wenn es nur deshalb ist, um dem Lukas zu helfen, die leeren Kartonschachteln zusammenzufalten. Ich finde es einfach wichtig, im Unternehmen präsent zu sein. Ja, es vermittelt mir manchmal ein bisschen Stolz auch, weil natürlich das Lager und was dort liegt und wie viel Wein wir haben und was wir angesammelt haben, sehr offensichtlich manifestiert, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Aber im Gegensatz zu dir bin ich jetzt nicht der Typ, der in den Keller geht, um zu schmökern und einen Wein zu suchen, sondern weiß ich meistens vorher, was ich möchte, und hole mir das gezielt.
So ein Lager, das muss ja auch gefüllt werden. Dafür habe ich zumindest gelesen oder recherchiert, steigst du bei fremden Leuten in den Keller. Wie ist denn da so das Befinden? Sind das Entdeckungsreisen oder ist man da mittlerweile schon etwas abgestumpfter?
Grundsätzlich ist es für unser Geschäftsmodell wichtig, Leute, von denen wir Wein kaufen, mit dem gleichen Respekt zu begegnen wie Leute, denen wir Wein verkaufen. Das ist eine Frage der Wertschätzung, also auch auszudrücken. Und deshalb ist es auch so, dass das nach wie vor natürlich nicht nur ich mache, aber auch ich selber doch auch immer wieder dabei bin. Das ist spannend, weil ja immer die Frage ist, wie ist das zustande gekommen? Warum ist die Sammlung so? Wie schaut das aus? Mit wem hast du zu tun? Das kann sein, dass du mit dem zu tun hast, der den Keller aufgebaut hat, aber kann es sein, dass du mit den Erben sprichst, die sagen, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der Neffe des Besitzers des Kellers gesagt hat, naja, hier links unten ist eh nur Mist. Ja, das sind die Weine, die der Onkel geschenkt gekriegt hat. Und ich habe mir die Mühe gemacht und bin in die Knie gegangen, habe mich hingekniet und habe da 3 Flaschen weggenommen, dann liegen 25 Flaschen Vega Sicilia Unico drunter. Also man erlebt spannende Geschichten und lernt interessante Leute dabei kennen. Hat viel dazu beigetragen, dass die Arbeit, die wir machen, uns auch Spaß macht, muss ich sagen.
Was war denn der denkwürdigste Kellerfund, den du gemacht hast?
Also der denkwürdigste Kellerfund, Markus und ich haben uns in den Anfangsphasen oft ein bisschen die Aufgaben verteilt. Markus telefoniert gerne, ich telefoniere nicht so gerne. Markus hat mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, er hat nur von den allerbesten, von den besten Weinen, Petrus Rousseau. Ja, wir haben zuerst nicht gewusst, was er genau meint mit Rousseau. Bis haben wir gewusst, haben wir Rousseau gemeint hat, und das liegt in einer Stadt im Süden von Österreich, und ich war damals zufällig gar nicht weit davon entfernt, und wir haben ausgemacht, ich fahre dorthin. Und ich habe diese seltsame Angewohnheit, dass ich mir dann die Dinge, die ich nicht weiß, dass ich mir was dazu überlege. Ja? Also jetzt wohnt er in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern und hat angeblich Petrus, Rousseau, Romane Conti etc. im Keller. Was muss das für ein Mensch sein? Und ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich ein Holzindustrieller, der mit einer New Yorkerin verheiratet ist, und seine Frau hat ihm vermutlich gesagt, das geht hier nicht, ja, ich bleibe hier nicht, wir ziehen hier weg. Weil die Information hatten wir, dass er überlegt, mit seiner Lebensgefährtin wegzuziehen. Und sie wird gesagt haben, ich will hier raus. Ja, und er wird gesagt haben, na gut, dann verkaufen wir halt den Wein. Ja, und bin also in Erwartung dorthin gefahren, dass ich in ein Anwesen, ja, so ein Landsitz hinkomme. Und dann bin ich zu dieser Adresse gefahren und stehe dort in dem Ort in der Fußgängerzone vor dem Elektrogeschäft. Und dann habe ich die Telefonnummer angerufen und gesagt, ich glaube, irgendwas ist hier falsch, weil ich stehe vor dem Elektrogeschäft. Nein, passt schon, ich komme gleich runter. Ja? warst der Eigentümer vom Elektrogeschäft dieses Ortes und hat mich dann in eine Siedlung im Vorort gebracht mit einem Hund, der mich ehrlich ein bisschen eingeschüchtert hat, den hat er dann weggesperrt. Wir kommen in das Haus, das war ein bisschen runtergekommen und es hat ein Nebenhaus gegeben und wir kommen in dieses Nebenhaus rein und ich war völlig perplex. Das hat einen sakralen Charakter gehabt. Das war, glaube ich, auch so eine Heiligenstatue dort. Die Weine sind gelegen auf feinstem Quarzsand aufgelegt. Und jetzt wirklich Rousseau, Chambertin, Magnum Verticale, Romane Conti, Petrus Doppel Magnum. Also ich war wirklich geflasht und habe gesagt, Entschuldigung, ich würde einfach gerne jetzt einmal eine Minute hier innehalten. Und es war ehrlich gemeint. Und ich glaube, das war der Grund, warum wir den Keller gekriegt haben. Weil der hat gemerkt, dass mich das wahnsinnig persönlich berührt und beeindruckt hat. Dass das früher der Kohlkapf und Teich war und die dann alle gestorben sind und dann in Wein alternativ investiert hat. Wir sind nicht zusammengekommen in der ersten Phase, weil irgendwelche Londoner diesen Wein auch kaufen wollten, aber letztendlich haben wir tatsächlich diesen Keller dann gekauft und die Weine zu Preisen verkauft, wo ich jetzt fast ein bisschen weinen muss. Okay. 7 Jahre später. Aber so ist es als Händler.
Ja, eine wunderbare Geschichte. Ja, wir sind am Schluss unseres Gesprächs, aber eine Frage haben wir ja noch. Du kennst uns ja nicht, unseren Podcast, aber wenn wir Wein probieren im Podcast, dann wird eine eiserne Regel für unser Zielpublikum: ein Wein, den wir probieren, der darf nicht mehr als 30 Franken oder 30 Euro kosten. Und wir wollten jetzt einfach zur Sicherheit noch schnell nachfragen, hättest du da was im Lager, das diese Bedingung erfüllen würde?
Absolut.
Oh, okay. Was würdest du unseren HörerInnen empfehlen?
Vom Weingut Rosi Schuster, Hannes Schuster aus dem Burgenland, aus den Dörfern Weiß.
Ja, das war's mit dieser Folge aus Lech. Wir sind hier am Festival Adelberg-Weinberg auf Einladung von Lech und Weinen Partners. Bei uns zu Gast war Clemens Riedel. Danke dir vielmals, dass du da warst, Clemens.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Und euch, die zuhören, wünschen wir alles Gute. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss, Nagi.
Ciao, Elli.
Und ciao, Clemens.
Ciao.